Herzlich willkommen bei einem weiteren Interview hier bei Offenbar. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich sehr, heute meinen Gast begrüßen zu dürfen, Matthias Lohmann. Er ist Pastor von der FEG München Mitte und er ist Gründer von Evangelium 21. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Matthias, du kommst aus Braunschweig und du hast dort Abitur gemacht und dann hast du studiert. Und ich habe mal so mehr aufgeschrieben, Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und neuere Geschichte. Und dann bist du aber eher in den Bereich des Management gegangen und hast dort auch verschiedene Stufen gemacht und warst am Ende für eine US-Consulting-Firma auch aktiv. Was hast du dort gemacht?
Ja, wie du schon richtig sagst, ich bin studierter Politökonom, bin mit der Firma Siemens 1 nach Washington DC gekommen und war da anfänglich im Umfeld der Weltbank tätig, mehr im Lobbying-Bereich und bin dann in den Bereich Straßenverkehrstechnik gekommen, habe bei Siemens gearbeitet im Bereich Turnkey Systems, also Großanlagen, zu verkaufen in aller Welt und bin dann zu einem Consulting-Unternehmen gewechselt, um da Marketing und Business Development zu machen.
Aber das ist auch eigentlich, also wirklich auch spannend und eigentlich die große Welt offen gestanden, so eine Karriere. Und jetzt bist du Pastor in München von der FEG geworden. Ist das nicht karrieretechnisch ein ziemlicher Absturz gewesen? Also was ist da passiert, dass man diese Kurve kriegt?
Ja, also erstmal war das kein Absturz, weil ich jetzt etwas mache, das viel wichtiger und viel schöner noch ist, auch wenn ich meinen vormaligen Job auch sehr gerne gemacht habe. Tatsächlich war es so, dass ich unmittelbar vor meinem ersten Arbeitstag für die Firma Siemens zum Glauben gekommen bin, im Alter von 26 Jahren. Und dann relativ schnell die Gelegenheit hatte, mal zu predigen. Die Geschichte ist lang, die erzähle ich jetzt hier nicht. Und dann im Laufe der Jahre mehr und mehr den Eindruck bekam, Gott ruft mich eventuell in vollzeitlichen Dienst. Und das wurde bestätigt von verschiedenen Leuten. Und dann habe ich berufsbegleitend im Nachts- und Wochenenden Theologie studiert. Und dann war für mich irgendwann der Weg klar, dass ich Richtung Pastorendienst gehen wollte. Und die Möglichkeit dazu ergab sich dann 2008, als die FEG München Mitte einen neuen Pastor gesucht hat und mich dann auch berufen hat.
Aber dein Studium und diese vor allem prägende Zeit war aber eher in der Zeit, wo du in den USA warst, in Washington DC, oder?
Das ist richtig. Sehr prägend für mich als ganz junger Christ war die Capitol Hill Baptist Church, wo Mark Dever Pastor ist. Nein, Mark's Ministries ist in dieser Gemeinde entstanden. All das entstand auch in der Zeit, als ich da war, zwischen 1998 und 2008. Mit Unterbrechung war ich in dieser Gemeinde und in Washington DC und durfte dort viel lernen, wurde sehr geprägt und bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit.
Kannst du irgendwie sagen, was hat dich da am meisten irgendwie beeinflusst oder was hat dein Denken irgendwie so auf den Kopf gestellt?
Also was mich begeistert hat, war, dort in eine Gemeinde zu kommen mit ganz vielen jungen Menschen, die begierig waren, Gottes Wort zu hören. Ich sehnte mich danach, auch als denkender Mensch in Gemeinde irgendwo anzukommen, weil ich eher im pfingsterischen Hintergrund zum Glauben gekommen war und war sehr dankbar dafür. Aber was ich dort erlebte, war, dass ich nicht so viele Fragen stellen sollte. Es ging immer um Erfahrung, um Erleben. Und in der Capitol Baptist Church stand dann da dieser Pastor Mark Dever, ein imposanter Mann, PhD aus Cambridge und predigt fast eine Stunde das Wort Gottes. Und da sitzen lauter junge Menschen. Und mit ihnen gemeinsam zu wachsen im Glauben, das war für mich toll. Auch zu sehen, wie Mark nicht nur ein Prediger war, sondern auch ein Mensch war, der oder immer noch ist, der sich in viele Menschen investiert, wirklich Jüngerschaft lebt und Menschen so hilft, auch ihren Glauben ganz praktisch zu leben. Das hat mich sehr geprägt und würde ich sagen, prägt auch heute noch meinen eigenen Dienst als Pastor.
Gibt es so spezielle Elemente, wo du sagst, das habe ich jetzt versucht, gerade in der FEG umzusetzen, wo du sagst, das ist so, habe ich dort gelernt und das versuche ich jetzt irgendwie umzusetzen bei uns?
Tatsächlich ist es manchmal so, dass ich dann Dinge irgendwann auch getan habe, wie Marx sie getan hat, ohne dass das immer ganz reflektiert war. Also zum Beispiel bilden wir Pastoren aus, haben auch so ein Ausbildungsprogramm, ein bisschen anders als das in Washington, angepasst an unseren Kontext. Aber das war etwas, wo ich sicherlich viel von Marx gelernt habe und sehr mit geprägt wurde. Und ich denke auch mein Predigtstil, meine Grundüberzeugungen sind sehr mitgeprägt. Wobei ich immer sagen würde, Mark hat es sehr gut gemacht, dass er Menschen nicht an sich gebunden hat, sondern an Gottes Wort. Und von daher schaue ich nicht darauf, was Mark macht, was Mark Dever getan und gesagt hat, sondern er hat mich immer zurückverwiesen zu Jesus, zur Bibel. Und das, denke ich, prägt auch heute meinen Dienst.
Also wirklich so eine Grundlagenfundierung, ja. Ich habe eine ganze Zeit lang, habe ich immer wieder euren Gottesdienst auch so verfolgt oder so am Nachmittag oder Abend oder dann am nächsten Tag so nachgehört. Und wenn man euren Gottesdienst so sich anschaut und dabei miterlebt und mitfeiert, erlebt man es eigentlich eher ruhigere, nüchterne, sehr schrift- und wortzentrierte Gottesdienste. Aber jetzt seid ihr ja in einer Großstadt und sagt man doch eigentlich so, in der Großstadt, man muss eine attraktionale Gemeinde sein, muss viel Event haben. Und das erlebt man jetzt bei euch irgendwie gar nicht so. Und trotzdem scheint ihr sehr zu wachsen als Gemeinde. Was ist irgendwie euer Schlüssel, euer Geheimnis auf diesem Weg?
Ja, ich denke, wir haben kein Geheimnis in dem Sinne. Wir tun das, was uns die Bibel sagt. Ich vertraue darauf, dass das Wort Gottes Menschen zum Glauben führt und das Wort Gottes Menschen verändert. Und wir wollen dem Wort Gottes viel Raum geben. Das wollen wir so machen, dass es auch junge Menschen anspricht. Wir sind eine relativ junge Gemeinde, wobei wir alle Generationen bei uns haben. Und unsere Grundausrichtung ist also genau das. Aber wer im Gottesdienst mitsitzt, erlebt, die Gemeinde singt aus voller Kehle. Gerade auch im Abendgottesdienst, wo es fast nur junge Leute sind, singen wir klassische Hymnen oft. Und es ist wirklich bewegend. Viel kommt, glaube ich, also wirklich aus der Treue zu Gottes Wort. Denn so passen wir uns nicht dieser Welt an und bieten der Welt das, was sie sowieso schon bekommt. Sondern wir sind eine Kontrastgesellschaft. Und ich glaube, Menschen, die Orientierung suchen und Orientierung bei Gott suchen, die finden sie dort. Und erleben, das ist nicht die Meinung von Matthias Lohmann, was dort gepredigt wird. Das sind nicht meine Geschichten. Das ist, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Und dieses Wort hat Kraft und spricht Menschen ins Leben. Und ich glaube, das sehen wir und da bin ich sehr dankbar für. Und so baut Gott seine Gemeinde, das sind nicht wir.
Sehr spannend, ja. Und das war, so wie ich es zumindest auch wahrnehme, auch für dich auch mit ein Anlass, Evangelium 21, die Initiative zu gründen, die auch Mitträger von Offenbar ist. Und ich fand es sehr bewegend, als vor 2 Jahren bei einer Konferenz in Hamburg, die Hauptkonferenz, zu sehen, es waren 1300 Leute da, viele junge Pastoren und Mitarbeiter aus Gemeinden und 80% waren unter 35. Also da muss man sagen, so ist es eigentlich auch, normalerweise sagt man doch so, die jungen Leute interessieren sich nicht für Theologie und für lange Predigten sowieso nicht. Auch dort erlebt man irgendwie so ein Kontrastprogramm. Wie schätzt du das ein? Wie geht das?
Ja, ich bin sehr dankbar dafür. Wir haben Evangelium 21 tatsächlich gegründet, weil wir gemerkt haben, dass Pastoren mit dieser Grundüberzeugung, dem Wort Gottes viel Raum zu geben, darauf zu vertrauen, dass das Wort Gottes wirklich wahr ist, dass die Schrift irrtumslos ist in den ursprünglichen Schriften und wir wirklich uns unter die Bibel stellen können, dem Wort Gottes Raum geben und dann sehen, was Gott tut. Wir haben gesehen, dass das oft nicht geschieht und Pastoren, Theologen waren teilweise entmutigt, fühlten sich allein und der erste Gedanke war, sie zusammenzubringen. Deswegen habe ich tatsächlich Freunde, die ich kennengelernt hatte, Pastoren, Theologen zusammengerufen 2009 und daraus ergab sich dann eine Freundschaft und die ist dann Evangelium 21 geworden, weil wir gesagt haben, was wir miteinander erleben, ist so toll. Daran wollen wir anderen Anteil geben und dann haben wir diese Konferenzen gestartet und erlebt, wie hungrig Menschen danach waren, Gottes Wort zu hören. Natürlich haben wir tolle Prediger auch immer dabei gehabt, das zieht natürlich auch Menschen. Aber ich glaube, viele erleben auch diese Gemeinschaft und dieses gemeinsame genährt werden aus dem Wort, das wirklich diese Menschen anzieht und begeistert. Auch das Miteinander singen, keine großen Bühnenshow, sondern eine relativ einfache Anleitung und dann singen da 1000 Kehlen miteinander zur Ehre Gottes, das ist bewegend und wunderbar. Und ich bin dankbar, dass die Arbeit sich so entwickeln durfte.
Ja. Und die Hoffnung, gerade wenn man die Altersstruktur natürlich anschaut, ist ja auch so, dass auch Früchte trägt und auch dann in der nächsten Generation noch mit hinübergeht.
Genau, dafür machen wir das, nicht? Weil wir sehen die Notwendigkeit, dass unsere Kirchen und Gemeinden wieder mit Leben erfüllt werden. Dass wir wieder Männer haben, die das Wort Gottes in Vollmacht predigen, mit tiefer Überzeugung und Freude predigen. Und das wollen wir unterstützen und deswegen richten wir uns auch mit unseren Konferenzen sicherlich primär an eine jüngere Generation, wenngleich wir dankbar sind auch für manche Senioren, auch manche Pastoren in Rente, die noch kommen und sich freuen an dem, was dort geschieht. Aber das ist die Zielgruppe und das ist, glaube ich, auch die Gruppe, die zu sowas kommen will. Da erleben wir wirklich das größte Interesse, den größten Bedarf auch nach gesunder Lehre, gerade im deutschsprachigen Raum. Viele sind schon gut genährt mit englischsprachigen Predigten und suchen sowas auch in Deutschland und finden das dann oft bei Evangelium 21. Wie gesagt, wir sind sehr dankbar dafür und beten, dass das so weitergehen darf und für viele ein Segen ist.
Ja, doch, so erlebe ich es auch sehr. In deinem Vortrag entfaltest du eigentlich genau auch so einen Punkt einer gesunden biblischen Lehre, nämlich es geht um, was ist eigentlich das Evangelium? Warum würdest du sagen, warum ist eigentlich das so schwierig? Evangelium ist doch eigentlich relativ leicht verständlich und warum muss irgendwie jede Generation anscheinend neu ein Verständnis vom Evangelium entwickeln?
Also in gewisser Weise ist Evangelium tatsächlich leicht verständlich. Ich gehe im Vortrag auch auf 1. Korinther 15, vor allem die Verse 3 und 4 ein, wo Paulus es ganz simpel definiert und sagt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist nach der Schrift. Mhm. Also eigentlich eine einfache Botschaft, die man sicherlich sehr viel ausführlicher noch darstellen kann, das versuche ich in dem Vortrag zu tun, aber auch das Herzstück eben des christlichen Glaubens, das immer angegriffen wird vom großen Widersacher. Mhm. Satan hat kein Interesse daran, dass das Evangelium klar erklingt. Und deswegen wird er immer wieder versuchen, Menschen dazu zu bringen, Prediger dazu zu bringen, das Evangelium als bekannt vorauszusetzen. Mhm. Und das geschieht dann oft eine Generation lang. Das Evangelium wird einfach als bekannt vorausgesetzt, das wissen wir ja schon alle. Kann man vielleicht nochmal für einen Evangelisationstag herausholen, aber ansonsten brauchen wir das nicht. Mhm. Und dann werden die Predigten moralistisch. Das ist dann überfordert dann die Gemeinde, dann muss man das abschwächen. Und so hat man dann am Ende eigentlich keine Botschaft mehr. Mhm. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir immer wieder diese Erinnerung daran. Und ich lehre unsere jungen Prediger und praktiziere es selbst, dass ich sage, das Evangelium gehört in jede Predigt. Mhm. So, nur so werden wir es bewahren und weitergeben. Und nur so werden Menschen erfüllt werden mit der Freude, die wir im Evangelium finden. So kommen Menschen zum Glauben, denn das ist die Heilsbotschaft. Und wie gesagt, ich glaube, das Evangelium wird ständig umdefiniert. Das ist satanisch im Ursprung, auch wenn Menschen das natürlich dann tun und oft wahrscheinlich gar nicht wissen, was sie dort tun. Und so wird eben gerade Jesu stellvertretender Tod, sein Sterben für Sünder, wegdefiniert. Und dann wird alles mögliche Evangelium und vom wirklichen Evangelium bleibt fast nichts mehr übrig.
Mhm. Ja. Und Randthemen werden dann im Zentrum, weil auch eine Lehre entsteht. Ja.
Genau.
Ja. In der Publikation genau zu diesem Thema schreibst du, viele Christen verstehen zwar theoretisch, dass jeder Textabschnitt der Bibel einen Bezug zum Evangelium von Jesus Christus hat, doch ist es bei manchen Textabschnitten schwer, den Bezug klar zu erkennen. Kannst du uns damit hineinnehmen, was ist so diese Spannung, wirklich in jedem Textabschnitt Christus und das Evangelium zu entdecken?
Ja, ich glaube, das ist vielleicht manchmal auch das Missverständnis, dass wir denken, wir müssen jetzt irgendwo ganz konkret Christus finden. Nun, Jesus selbst hat gelehrt, dass die ganze Schrift von ihm zeugt. Johannes 5, 39 oder dann auch nach seiner Auferstehung, erst die Emmaus-Jünger und dann den 11 Jüngern, macht er das ganz deutlich, dass alle Teile des Alten Testaments von ihm zeugen. Das greift später auch Paulus zum Beispiel auf im 2. Timotheus 3, wo er deutlich macht, dass die ganze Schrift, und damit bezieht er sich aufs Alte Testament, uns hinführen kann, sodass wir selig werden durch den Glauben an Jesus Christus, also gerettet werden durch den Glauben an Jesus Christus. Also, klar, die ganze Schrift zeugt von ihm, aber sie zeugt nicht direkt von ihm. Das heißt, es gibt Textabschnitte, die zeigen mir meine Sündhaftigkeit, meine Erlösungsbedürftigkeit. Und das ist dann der Weg hin zum Evangelium, zu sagen, ja, und Gott hat einen Weg bereitet, wie ich aus dieser Not herauskommen kann. Andere Texte zeigen mir bildhaft, schattenhaft etwas von Christus, im Sinne einer Typologie, wo ich zum Beispiel in der Josefsgeschichte sehe, dass Josef seinen Brüdern erklärt, das, was ihr für böse gedachte, Gott für gut, um ein Volk zu retten. Und es ist ein Bild, es ist ein reales, historisches Ereignis, aber es ist auch ein Schatten des Christus, der ähnlich wie Josef, von denen, zu denen er eigentlich gehörte, von seinen Mitmenschen, getötet wurde, unter ihnen leiden musste. Und das, was die Menschen für böse gedachten, gebrauchte Gott für Gutes und hatte er auch so geplant, wie Petrus dann im Apostelgeschichte 3 zum Beispiel auch so klar verkündigt. Und so sehen wir auf verschiedenste Weise Zeug, das Alte Testament immer wieder von Jesus. Aber ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht absurde Wege hin zum Kreuz finden, sondern schauen, wie führt mich diese Schrift wirklich hin. Und gleichzeitig aber dann zu sagen, meine Hermeneutik sollte aus dem kommen, was ich im Neuen Testament sehe, was Jesus selbst tut, wie Paulus und wie Petrus und wie Johannes und der Schreiber des Hebräerbriefs mit dem Alten Testament umgehen. Und ich denke, da sehen wir ein Prinzip der christologischen Schriftauslegung. Mhm. Die ganze Schrift treibt Christus und deswegen tun wir gut daran, dann so auch an die Schrift heranzugehen.
Und dann wird es ja auch wieder spannend, hinein zu suchen und zu forschen. Ja.
Genau, auf einmal ist das Alte Testament nicht mehr eine Ansammlung von entweder Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit oder moralistisch durch und durch, sondern ich erkenne, dass diese ganze Schrift eigentlich ein großes Ziel hat, mir nämlich Christus zu zeigen. So wie Paulus in den Korinthern schreibt, nicht, dass alle Verheißungen Gottes, alle Gottesverheißungen in Christus ihre Erfüllung finden. Mhm. Und so das Alte Testament zu lesen, macht das Alte Testament lebendig und da macht es richtig Spaß, darin zu forschen. Und da müssen wir eben nicht mehr sagen, die David- und Goliath-Geschichte ist eine Geschichte, die ich jetzt irgendwie ganz symbolisch deute und was sind deine drei Steinchen, sondern eben sagen kann, hier ist der für nichts geachtete, aber von Gott gesalbte, der stellvertretend für sein Volk den Feind Gottes besiegt, sodass sein Volk gerettet ist. Ah, hier ist Christus. Diese Schrift haucht das Evangelium aus. Und ich denke, das ist die Art und Weise, wie wir eben auch das Alte Testament predigen sollten und dabei immer das Evangelium predigen. So nehmen wir den Menschen die Decke ab, die über den Augen noch hängt, wenn sie das Alte Testament lesen, nach 2. Korinther 3. Das heißt, das Alte Testament ohne Christus zu lesen, ist nur die halbe Wahrheit. Das ist gut und hilfreich, zu verstehen, was da steht. Aber erst in der Erkenntnis Christi wird wirklich diese Decke abgetan, dieses Bildhafte, was Paulus dort gebraucht im Rückbezug auf Mose, wenn er Begegnung mit Gott hatte, wo er leuchtete und dann hört er das Leuchten auf und damit das keiner sieht, die Decke drüber. Und er sagt, ja, wenn wir Christus erkennen, dann strahlen wir immer. Und dann brauchen wir auch keine Decke mehr und wir werden verändert im Schauen auf Christus hinein in sein Ebenbild. Und damit meint er ganz bewusst das Schauen ins Alte Testament. Mhm. Wir schauen auf Christus im Alten Testament und werden verändert hinein in sein Ebenbild durch den Geist. Halleluja.
Wow, Amen. Vielen herzlichen Dank. Das macht wirklich Lust auf Lesen des Alten Testamentes und ich freue mich auch sehr auf deinen Vortrag. Und herzlichen Dank, dass du hier dabei bist und das mit unterstützt hier bei Offenbar. Also an euch auch herzliche Einladung auf den Vortrag von Matthias Lohmann. Auf Wiedersehen.